Aber nach dem Sommer 2024, da habe ich dann irgendwie einfach gemerkt, selbst wenn ich Europameisterin im Einzel geworden wäre, ich hätte so nicht weitergespielt.
Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie Sabine das erste Mal zum Glanti-Training in Hofheim war und bei ihrer ersten Einheit angerufen hat, das ist so schwer.
Ganz ehrlich, das habe ich so einfach nicht vermutet. Deswegen 6% ist vielleicht noch hochgegriffen, aber ich stehe dazu, man muss am Ende das einfach auch zugeben, da habe ich mich sehr gerne geirrt.
Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen Patricia Solia. Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Brause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Brause und Benedikt Probst.
Herzlich willkommen zu Folge 55, heute an diesem 21. Mai, mit dabei auch wieder unser Mr. EDV, EDV-König, IT-Experte Richard Brause, im Nebenjob auch Sportdirektor beim Deutschen Tischtennisbund. Richard, schön, dass du da bist und dass wir es auch dieses Mal wie immer reibungslos technisch hinbekommen haben in, ich würde sagen, Folge 72 insgesamt, dass wir uns hier treffen online.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir alle Hürden letztendlich überspringen konnten und nur aufgrund deiner herausragenden Führungsqualitäten, lieber Benedikt, konnte ich letztendlich diese ganzen EDV-Probleme meistern. Also dickes Dankeschön. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr und zu lange warten lassen.
Also die Hörer werden davon nichts mitbekommen und ich habe mich daran gewöhnt und Sabine hat jetzt ein bisschen gewartet, aber naja, so ist es halt.
Ich bin fast ein Digital Native.
Du bist, wenn, glaube ich, ein Digital Immigrant. Ab 1979 und älter ist man, glaube ich, ein Digital Immigrant. Und ich weiß nicht, ob du ein Digital Einsiedler bist. Ich meine,
doch, jetzt ist aber genug. Wir konzentrieren uns auf die wirklich wichtigen Dinge.
Wir konzentrieren uns auf die wirklich wichtigen Dinge. Komm, wir holen gleich Sabine mit rein hier. Die Leute wissen eh schon, was Phase ist. Ich moderiere sie aber trotzdem noch mal ein bisschen an. Denn sie heißt ja mittlerweile nicht mehr nur Sabine Winter, sondern sie heißt auch Anti-Heldin, Tischtennis-Schreck, Glanti-Magierin, habe ich auch gelesen, Schöpferin des Wintermärchens. Und ich würde vielleicht noch hinzufügen, Top 10, Sabine. Sabine, schön, dass du da bist. Hast du einen Lieblingsspitznamen mittlerweile?
Eigentlich fehlt dann noch der Spitzname Anti-Hero. Das ist auch eigentlich der einzige, den ich immer gehört habe bisher, wenn ich ehrlich bin.
Ja, Anti-Heldin.
Aber ich freue mich, hier dabei sein zu dürfen.
Ja. Ich habe es ein bisschen übersetzt so ins Deutsche. Anti-Heldin, das stand, glaube ich, in der FAZ. Anti-Hero ist natürlich auch gut mit dem gleichnamigen Song. Und wie geht's dir, Sabine?
Gut, kann mich nicht beklagen. Hatte ein bisschen frei nach der WM, aber seit dieser Woche trainiere ich wieder brav. Läuft auch alles wunderbar.
Richard, wir müssen ja noch sagen, wir hatten ja eigentlich noch eine zweite WM-Spezialfolge geplant, aber im Gegensatz zu Sabine hast du nach der WM nicht freigemacht, sondern hast gar keine Zeit gehabt, ein WM-Spezial aufzunehmen und hast dann den Vorschlag hervorgebracht, dass wir doch einfach eine reguläre Folge mit Sabine machen. Und hier sind wir, oder?
Ja, also vielen Dank an Sabine und gleichzeitig natürlich auch an Annette Zischka, unsere Physiotherapeutin, als wir nämlich dann Montag früh auf dem Weg zurück waren und wir beide dann vom Londoner Flughafen noch telefoniert haben, dann ist ja diese Idee geboren worden und Sabine konnte bei einem, ich glaube, es war kein Kaffee, du hast keinen Kaffee getrunken, Annette hat den Kaffee getrunken, konnte dann nicht weit genug fliehen, um zu sagen, ich mach das nicht. Und ich freue mich natürlich sehr, dass Sabine gleich zugesagt hat, vor allem nicht nur bei einem Special, sondern bei einem sozusagen großen Podcast.
Tja, so ist es, Sabine. Und es führt natürlich kein Weg dran vorbei, auch heute über deine wundersame Reise zu sprechen. Du hast vor kurzem in einem Interview gesagt, dass wenn das mit deinem Anti nicht geklappt hätte, deine Tischtenniskarriere jetzt beendet wäre oder zumindest die Nationalmannschaftskarriere. Ist das wirklich so?
Ich gehe davon aus, da kann mir ja Richie fragen, wie das gewesen wäre. Aber es wäre jetzt meine Vermutung gewesen, ja.
Ja, und dass die allerwenigsten an deinen Wechsel auf den Anti-Belag oder Glanti-Belag geglaubt haben, Richard, wie viel Prozent hast du denn daran geglaubt, um gleich mal so ein bisschen reinzustechen?
Also ja, da muss man nicht reinstechen. Man muss einfach ganz klar sagen, dass ich die Wahrscheinlichkeit, naja, ich will es nicht zu hoch greifen, aber vielleicht bei 6% gesehen habe. Und das war einfach auch der Bonus insgesamt, weil Sabine eben mit so einer Leidenschaft und auch, finde ich, vorher super erfolgreich gespielt hat. Man darf ja, und das finde ich ganz gut, jetzt nochmal so rauszustellen, man darf das ja nicht vergessen. Wir sprechen von einer sehr guten Top-50-Spielerin, die auch bei Europameisterschaften im Einzel schon das Halbfinale gespielt hat. Die, erinnere dich an das gegen München, ne, was ja wirklich auch auf Messerschneide war, wo du auch ins Finale hättest kommen können. Die viele Titel im Doppel errungen hat mit verschiedensten Partnerinnen. Also das ist ja keine unerfolgreiche Karriere gewesen. Das kann man ja nicht anders sagen. Aber das, was dich tatsächlich ausmacht, ist, dass du immer mehr gewollt hast und auch ja nach wie vor so angetrieben bist. Und ja, ganz ehrlich, das habe ich so einfach nicht vermutet, deswegen 6% ist vielleicht noch hochgegriffen, aber ich stehe dazu, man muss am Ende das einfach auch zugeben, da habe ich mich sehr gerne geirrt.
Schonungslos ehrlich, der Richard, unglaublich heute, Wahnsinn. Was ich heute noch alles aus dir rauskitzeln kann, auch zu anderen Themen, muss ich mal gucken, wenn du schon so einsteigst, aber wir sprechen später nochmal drüber, über das Thema. Ich würde anders anfangen, wir haben ja Sabine war bei uns in Folge 9 zu Gast. Ich glaube, sie war auch die erste Gästin jemals in dem Podcast. Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Hatten wir ja mal Spiele vorbereitet, das Spiel Ping-Pong. Jetzt hatten wir letztens Dima zu Gast zum zweiten Mal schon. Da haben wir uns dann was Neues überlegt. Ich habe mir aber überlegt, ich stelle Sabine einfach die gleichen Fragen nochmal wie vor.
Oh nein.
Ich glaube, es war im August 2020. Also mitten im Highlife-Corona. Erster Sommer. Olympia ausgefallen, in Tokio verschoben. Sabine, wenn es mich nicht alles täuscht, kam gerade von der Schulter-OP zurück. Gerade wieder so ein bisschen am Durchstarten, dann aber gebremst durch Corona und so weiter und so fort. Und ich würde einfach mal dich fragen, was ich damals gefragt habe und mal abgleichen.
Hätte ich mir doch die Folge nur nochmal angehört.
Hast du Gott sei Dank nicht gemacht. Ehrenwort?
Habe ich nicht, nein.
Weil du hattest es angekündigt, hattest du mir gesagt, du hörst es vielleicht nochmal an, aber...
Ich hatte diesen ganz kleinen Ausschnitt, den du mir davor gesagt hattest, den habe ich angehört, aber leider nicht den ganzen, dass ich dieses Spiel mitbekommen hätte und jetzt wüsste, was ich antworten müsste.
Okay, den kleinen Ausschnitt, das kann ich schon mal anteasern, den habe ich auch nochmal mitgebracht, den können wir dann nochmal abspielen. Aber das ist auch die erste, letzte von den 11 Fragen des Spiels Ping-Pong. Ich würde einfach mal anfangen. Manche passen nicht mehr so richtig, weil sich auch bei dir was geändert hat, aber wir machen es trotzdem einfach mal, würde ich sagen. Erste Frage war Hantelbank oder Schulbank?
Hantelbank.
Genau das gleiche wie das letzte Mal. Zweites war Zuhause ist für mich?
Bad Aibling.
Damals war es noch Hechendorf und Düsseldorf.
Ja, zu Hause ist letztlich für mich, wo ich mich am wohlsten fühle, wo ich auch näher an den Leuten bin, die mir wichtig sind und wo ich mich einfach rundum wohlfühle. Und das ist momentan Bad Aibling.
Mein Vorbild?
Roger Federer. Hatte ich damals keins wahrscheinlich, oder?
Richtig, habe ich keins, war deine Antwort das letzte Mal. Dein emotionalster Tischtennis-Moment?
Montpellier, als ich die ganze Halle hinter mir hatte gegen Doheukem nach 0-3 noch 4-3 gewonnen habe und ins Halbfinale eingezogen bin.
Jetzt frage ich Richard mal, damit er hier noch ein bisschen auch gefordert wird. Was glaubst du, hat sie 2020 gesagt, was ihr emotionalster TT-Moment war? Es ist nicht ganz einfach, sage ich dir.
Also gefühlt vielleicht der Augenblick, als sie gegen Hongkong im Viertelfinale, ich glaube, die Bronzemedaille gesichert hat. Kann das sein? Also gewonnen hat.
Kann ich nicht
bei WM 2010? Ich weiß es nicht mehr sonst. Also das wäre jetzt so mein Gefühl gewesen.
Kann ich einen Tipp abgeben?
Natürlich kannst du einen Tipp abgeben.
Ich würde sagen, Top 16, als ich Dritter geworden bin. Welches Jahr war das? 2017?
Du hast ja die Folge doch schon angehört, oder?
Nee, aber ich weiß, dass ich da ziemlich emotional war, weil ich gerade eigentlich auch aus einer Verletzung kam und tatsächlich auch im ersten Spiel noch überlegt hatte, ob ich überhaupt antrete bei diesem Turnier. Und irgendwie habe ich es dann gemacht, weil ich gemerkt habe, mit den Ibos und mit dem Adrenalin kann ich ja doch scheinbar ganz okay spielen. Und dann ist daraus irgendwie ein sehr, sehr gutes Ergebnis resultiert. Und ja, war zu dem Zeitpunkt auch mein größter Einzelerfolg. Von daher konnte ich mir gerade denken, dass ich wahrscheinlich da vor vielen Jahren dieses Event als emotionalsten Tischtennismoment ausgesucht habe.
Tja, den du ja wiederholt hast und dann noch sogar verbessert hast mit deinem Sieg beim Europe Top 16 dieses Jahr. Geht alles so schnell gerade bei dir. Nächste Frage. Darum liebe ich Tischtennis. Punkt, Punkt, Punkt.
Weil es so vielseitig ist.
Weil es so abwechslungsreich ist, hast du damals gesagt. Ja. Deine bitterste Niederlage.
Eine bitterste Niederlage.
Du sollst aber jetzt sagen, was für dich aktuell die bitterste Niederlage ist. Jetzt nicht überlegen, was du damals gesagt hast.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Ich würde sagen, eine bittere Niederlage war für mich gegen Gaia Monfadini in Doha bei der WM, wo ich, nachdem ich in der ersten Runde kein so leichtes Los hatte, dann aber eigentlich eine gute Auslosung hatte und sie dann etwas in den Sand gesetzt hat. Sie hat aber auch gut gespielt.
Genau, Durban, Jahr 2023. Das war natürlich damals noch nicht, das lag noch in der Zukunft sozusagen. Du hast damals gesagt, JDM 2010, als du in der ersten Runde als Top-Gesetzter ausgeschieden bist. Gegen wen eigentlich? Das habe ich nicht gefragt damals.
Tschechien? Weiß den Namen
nicht. Dann scheint sie jetzt nicht mehr zu spielen.
Nee, nicht mehr.
Nächste Frage war Adam Bobrow oder Richard Brause?
Ha, Richie natürlich.
Ja, das hast du, glaube ich, damals auch so gesagt. Mein Motto.
Mach aus jeder Situation das Beste, habe ich damals sicher auch schon gesagt.
Das hast du damals auch schon gesagt, ja. Ein helles oder lieber ein Altbier?
Mag ich beides nicht.
Damals hast du Helles gesagt.
Helles, das ist bayerisch.
Diese Persönlichkeit würde ich gerne treffen.
Dann sage ich doch Roger Federer.
Damals hast du noch Richard Brause und Benedikt Probst gesagt.
Oh Mist, es tut mir leid. Ihr seid natürlich dann die Nächsten, die ich treffen will.
Das war aber natürlich auch Blödsinn. Müssen wir, Roger Federer finde ich besser, würde ich auch lieber treffen als mich oder Richard Brause. Genau, und dann kam uns die letzte Frage, die du ja jetzt schon weißt, was du letztes Jahr geantwortet hast. Aber du kannst jetzt antworten, was in 5 Jahren, Punkt, 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 war die Frage. Also was in 5 Jahren ist, was du dir wünschst, was da ist.
Aber gut, damals war, es wär, ist ja jetzt, damals wären ja jetzt schon fast die 5 Jahre vorbei, oder?
Wir sind schon vorbei. Genau. Aber jetzt sollst du antworten.
Ich soll sie jetzt für in 5 Jahren beantworten.
Richtig, genau.
Ja gut, ich glaube nicht, dass ich den Doktortitel haben werde, wie du mir damals gesagt hast. Ich hoffe, ich habe noch viel Spaß am Tischtennis. Aber auch, dass ich mir dann so in 5 Jahren so allmählich auf was anderes aufbaue außenrum vom Tischtennis. Aber schon, dass ich noch Tischtennis spiele, aber vielleicht nicht mehr 30 Stunden in der Woche, weil ich halt auch einfach ein bisschen älter bis dahin geworden bin und der Körper das vielleicht dann nicht mehr ganz so intensiv mitmacht.
Genau, und jetzt hören wir mal an, was du damals gesagt hast.
In 5 Jahren, Punkt, Punkt, Punkt.
Weiß ich nicht, was in 5 Jahren ist.
Ja, was wünschst du dir denn, was in 5 Jahren wäre? Habe ich einen Doktortitel oder bin ich Nummer 12 der Welt? Oder?
Nee, habe ich alles. Doktortitel bin ich 12. Welt und bin ich Europameisterin.
Ja, unterschreibe ich.
Ja, ich auch. Sehr ambitioniert, aber
Das ist ja jetzt auch nur ein Wunschdenken und nicht, was man wirklich als Realität ansieht, diese Frage, oder?
Tja, Sabine, ist dann doch irgendwie Realität geworden.
Glaube ich nicht, dass ich die 12. Welt werde, das war mir natürlich klar. Ja.
Doktortitel hast du nicht, 12. Welt auch nicht.
Geschafft. Den habe ich nicht in Angriff genommen.
Vielleicht kriegst du einen Doktortitel noch irgendwann verliehen, weißt du, so als Honoris Causa, Dr. Anti oder irgendwas.
Dr. Neubauer. Dr. Neubauerin. Das war jetzt Schleichwerbung, oder? Das müssen wir hier rauspiepsen wahrscheinlich.
Ich glaube, ja.
Naja, so eng sehen wir das mal nicht. Ich meine, ja, gehört ja auch ein bisschen zur Geschichte dazu. Ja, sehr witzig. Also schon lustig, wie gesagt, August 2020, in 5 Jahren. Ja, schon irgendwie krass, oder? Denkst du irgendwie manchmal so wahrscheinlich auch, was da gerade so passiert ist, auch in den letzten 2 Jahren, ist schon ein bisschen abgefahren. Wie verarbeitest du das?
Ja, habe ich so nicht kommen sehen, so auch nicht erwartet. Ist natürlich alles sehr viel positiver verlaufen, als ich gedacht hätte. Ich glaube, positive Dinge sind leichter zu verarbeiten als negative Dinge. Wobei man tatsächlich auch Erfolg in irgendeiner Weise ein bisschen verarbeiten muss. Aber das mache ich natürlich gerne.
Ja, Richard, dass die Sabine jetzt irgendwie größenwahnsinnig wird und abhebt, da müssen wir uns keine Sorgen machen, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also das, ich glaube, da kann sie ganz gut damit umgehen. Hat ja wirklich schon eine lange Karriere gehabt und sich sozusagen dann auch das ein oder andere eben verarbeiten müssen. Jetzt das Ganze eben nochmal auf ein anderes Level zu heben. Ich glaube, dass man sich manchmal schütteln muss, das kann ich mir schon vorstellen. Aber natürlich kriegt man das, glaube ich, dann doch schon ganz gut eingeordnet mit dem ganzen Erfahrungsschatz, den Sabine über die Jahre sich erworben hat. Da bin ich sehr sicher.
So, aber ich schiebe es nochmal nach hinten, das Antithema. Ich teaser das jetzt so ein bisschen über die ganze Folge an. Und am Schluss kommt es dann zum großen Höhepunkt. Und dann
zum Schluss lässt es so runterfallen, weil du die Zeit nicht mehr hast.
Genau, zum Schluss sage ich, wir haben leider keine Zeit mehr. Ich will trotzdem erstmal kurz auch aus aktuellem Anlass, und weil wir eben diese zweite Spezialfolge nicht gemacht haben, über die WM reden, Richard. Am Ende haben es doch die Chinesen wieder gemacht, 2-mal. Punkt, Punkt, Punkt.
Tja. Ja, also ich will's mal so sagen. Bei den Damen haben sie sich absolut keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Ich glaube, dass das schon so war, dass es am Ende ja diese Dominanz ausstrahlt, die du von China erwartet hast. Auch wenn manche Spiele und manche Bereiche enger waren, ja, also Finale gegen Japan brauche ich nicht groß drüber sprechen. Ja, das ist schon nicht so gewesen, dass du dorthin gehst und schlägst deine Gegnerin 3-0 und auf Wiedersehen. Das ist alles schon ein Stückchen enger im Damenbereich auch gewesen, aber am Ende schon eine Dominanz ausstrahlend. Ja, mich hat auch in Phasen überrascht, dass neben Wang Mangyu und neben Sun Yingsha, dass dann die Nummer 3, ich will es mal so sagen, kein Mittel gegen japanische Abwehrspielerin letztendlich gefunden hat. Dass sie gleichzeitig gedacht haben, okay, Wang Yidi, das ist bekannt, die spielt vielleicht nicht so überragend gegen Material, aber dass sie dann trotzdem da reagiert haben mit der mit dem Wechsel der Mannschaft. Ja, also ein paar Sachen haben dort auch da so ein bisschen mehr gehakt, aber am Ende muss man sagen, ist das so ein bisschen der Klassiker, dass sie eben 2 absolute Top-Einser hatten und dann eigentlich ist es ja so, egal ob das jetzt eine Chen Xingtong oder eine Wang Yidi oder wer auch immer oder die Kuai Mann ist, dass die eben knapp da hinten dran sind, unterm Strich muss ich sagen, ist es bei den Damen doch noch so ein bisschen von dem gewesen, was du der von den Chinesen ein Stück weit erwartest. Unterm Strich, auch wenn es in einzelnen Bereichen, ja, wenn ich mir sehe, die Bayo hat auch gewonnen gegen Kuemann. Also insofern, ja, so das ein oder andere hat dann schon ein bisschen gewackelt, ohne am Ende aber wirklich diese Dominanz vergessen zu lassen, aus meiner Sicht. Was natürlich trotzdem bleibt, ist, dass die Dominanz der Chinesen bei den Herren nicht so war, wie du das natürlich dir aus chinesischer Sicht gewünscht hast. Ja, und so ein paar Sachen konnten wir auch, ohne das jetzt bewerten zu wollen, nicht immer nachvollziehen. Zum Beispiel, wann lasse ich den Wang Chuqin draußen und wann lasse ich ihn nicht draußen? Ja, so am Anfang war es ja schon bei den Herren so, dass die so ein bisschen was hin und her gewechselt haben in der Kombination mit Wang Chuqin. Es war auch für manche sicher überraschend, warum kriegt ein Zhu Jihao oder ein Xiaopeng nicht mehr Chancen? Ja, warum ist immer am Yang Jiankun so festgehalten worden? Also das war schon in manchen Bereichen überraschend. Am Ende muss ich sagen, haben sich natürlich die Chinesen selbst am eigenen Schopf rausgezogen, auch geführt von Wang Chuqin, gar keine Frage. Ja, und ich sag mal so ein bisschen mit dem Schmunzeln, entweder hätte Liang Jiankun sich eine eigene Reise zurückbuchen müssen, fast. Oder aber es gibt eine neue Statue mit ihm als Volksheld. Das war vielleicht ein ganz, 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 ganz schmaler Grat. Am Ende hat China es aber gemacht. Ich sag, sie haben es noch gemacht. Ich glaube schon, dass Frankreich vielleicht in Bereichen auch Japan so nah dran sind, dass sich China wirklich noch ein bisschen was überlegen muss, wie kann ich meine Spieler weiterentwickeln und eben den Druck von Wang Chuqin, den er diesmal super standgehalten hat, so ein bisschen wegzunehmen. Aber letztendlich tut das Tischtennis natürlich extrem gut.
Sabine, wie kann man die ersten beiden Sätze 11-3 und 11-1 gewinnen und dann im dritten Satz noch Matchbälle haben gegen einen Spieler, der eigentlich mal ziemlich gut war, aber in dem Turnier schon gegen mehrere Spieler verloren hat, wo man es vielleicht nicht erwartet hätte oder fast verloren, und dann doch noch das Match zu verlieren. Ich spreche jetzt von Alexis gegen Liang Jiankun. Sag mal, aus deiner Perspektive als Spielerin, und du hast ja auch schon so viel Erfahrung gemacht, ich meine, es wäre wahrscheinlich ein sehr großer Schritt auch für Frankreich gewesen ins Finale, vielleicht sogar zum WM-Titel. Klar, sie hätten noch einen dritten Punkt gebraucht, aber wie kann so ein Spiel noch weggehen?
Du, genau dieselbe Frage habe ich mich auch gestellt und so wirklich beantworten konnte ich sie nicht. Aber ja, vielleicht ist es auch einfach eine Sache, die man in China besser kann als woanders, dass man die Niederlagen von davor ein bisschen abschüttelt, dass man trotz eines nicht so guten WM-Starts und einem 1-11, 3-11 nicht das Selbstvertrauen verliert und immer noch an sich glaubt, dass man das irgendwie drehen kann. Da hat jemand mental sehr, sehr viel geleistet und ja, sicherlich einen sehr, sehr wichtigen Punkt geholt. Aber ich selber denke, würde das jetzt sicherlich nicht hinkriegen, wenn ich ein Turnier schon die ganze Zeit nicht so gut spiele, dann auch noch 1-11, 3-11 verliere. Ich glaube, in dem Moment würde ich wahrscheinlich nicht mehr an mich glauben. Von daher kann ich dir leider nicht so genau beantworten, wie Liang Jiankun das eigentlich geschafft hat. Aber Respekt, das hat er ganz schön gut gemacht.
Also spannend dabei ist Liang Jiankun, der ist ja, ich will nicht sagen ein Edelreservist, das ist ja Quatsch. Ne? Der ist die ganze Zeit dabei gewesen, der ist auch ja schon etwas älter, er war in Durban schon im Halbfinale, hat also wirklich so viele Halbfinals gewonnen und galt aber schon als der Spieler, der, ich will es mal so ausdrücken, alles sehr gut macht, ohne dass aber irgendwas so extrem herausragt. Ne? Also bei Wang Chuqin denkst du an Aufschlag und Vorhand, bei Fan Zedong vielleicht die Rückhand bei hilf mir Ma Long, Beinarbeit und Vorhand. Und Liang Jiankun war eigentlich immer so der kann alles, ja, aber ist eben ein Tick hinter
nichts
dem.
Richtig.
Ja, so in, das wäre jetzt überspitzt, ja. Aber was natürlich dann am Ende bei so einem System rauskommt, dass wenn er mal ins Rollen kommt, und das hat er ja am Ende gemacht, dass es dann irgendwann Klick macht. Vielleicht ein bisschen zu vergleichen, ich weiß nicht, auf den verschiedensten Level und ohne, dass das gleiche System ist, aber man hat das ja mitunter, ne? Man spielt gegen einen Spieler und man hat das Gefühl, hey, im Augenblick, der hat den Winkel nicht, der findet den Gegenspin nicht, aber man hat so das Gefühl, im ersten Satz gewinnt man dann ganz klar, im zweiten kommt er schon ein bisschen näher und irgendwann, ich glaube, Sabine, du weißt vielleicht, wovon ich rede, hat man das Gefühl, so im dritten, das sollte ich vielleicht jetzt gewinnen, sonst kippt das ganze Spiel. Und ich glaube, dass Liang Jiankun so ein Spieler ist, der, wenn er mal seinen Rhythmus gefunden hat, dann auf einem unglaublich konstanten Niveau immer weiter spielen kann und sich dann auch gar nicht kirre machen lässt. Aber er braucht manchmal so ein bisschen, um in diesen Rhythmus reinzukommen. Und ich glaube, das ist das, was am Ende dann geschehen ist. Und dann wird man natürlich selbst als jemand, der führt, ich denke jetzt an Alexis, vielleicht auch mal ein bisschen hektisch. Vielleicht merkt man, hey, den sollte ich jetzt eigentlich gemacht haben, aber ich verkannte den, aus welchen Gründen auch immer. Und auf der anderen Seite steht jemand so wie so eine Dampfmaschine, die so ein bisschen braucht, bevor sie auf Temperatur kommt. Und jetzt kriegt man sie aber irgendwie nicht mehr eingefangen. Und vielleicht erklärt das so ein kleines bisschen, und Liang Jiankun hat das ja nicht nur gegen Alexis gezeigt, so ein Hauch von dem gab es ja auch gegen Harimoto. Und ich spreche jetzt nicht davon, von dem fünften Satz, das war nochmal eine spezielle Geschichte, aber ich spreche davon, so am Anfang ist auch Harimoto, finde ich, ein Stück weit hat dann Liang Jiankun zumindest einen Teil überpowert. Und danach hat sich das Ganze wieder so in eine andere Richtung gekippt. Also man kann mal gucken, das sieht man bei Liang Jiankun oder sah man schon mehr als einmal.
Haben die Trainer gut gezockt, dass sie ihm so lange vertraute, dass es ein hohes Level erreicht, bis so 1-11, 3-11 und dann irgendwie bei 10-9 hohen Ball den Alexis verschlägt. Also da muss ich sagen, Chapeau, die haben die Nerven behalten auf jeden Fall. Und nachdem er gegen Conor Green fast verloren hat, gegen Eddie Ionescu, glaube ich, 3-0 verloren hat, gegen was weiß ich, gegen wen alles verloren hat. Aber wie du schon sagst, Hut ab, sie haben das Ding irgendwie wieder nach Haus geschaukelt, auch dank Wang Chuqin. Und ich muss sagen, unser Wang ist Sabine bei dieser WM so ein bisschen gewesen. Hast verloren nur gegen Harimoto und Hayata, glaube ich, ne, im ganzen Turnier, wenn ich es richtig zusammenbekomme. Auch gegen Hashimoto gewonnen, die er wiederum gewonnen hat gegen, oh, jetzt ich muss Wang Manyu, oder? Ich krieg alles.
Kuaiman,
genau. Herausragende WM gespielt. Wie war es für dich, Sabine? Also erstens war es in deinem Heimatland, ist vielleicht jetzt übertrieben, aber Teil deiner Familie hat ja englische Wurzeln oder kommt aus England. Zum ersten Mal eine WM, wo du ja der Kopf des Teams bist, die Nummer eins. Wie war das alles für dich?
War ein bisschen anders, vor allem auch in der Vorbereitung irgendwie. Ich glaube, da kam auch so ein bisschen dazu, dass ich nach dem World Cup auch einfach ein bisschen müde war und gefühlt vielleicht auch ein paar Tage Pause gebraucht hätte. Aber es geht ja dann weiter mit Liga, Playoffs und allem Möglichen, so dass ich mich dann die Tage nach dem World Cup spielerisch nicht ganz so wohl gefühlt habe und auch mental nicht in Top-Verfassung, obwohl ich ja eigentlich gerade sehr, sehr gut gespielt hatte, dann verspürt man irgendwie doch auch ein bisschen mehr Druck, weil auf einmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf einem liegt. Aber ich habe mich dann einfach drauf verlassen, dass bis die WM losgeht, ich wieder frisch bin und mich auf mein Spiel konzentriere und dass das dann schon alles passen wird. Und so war es dann zum Glück auch. Ich habe mich eigentlich wenig mit dem Drumherum beschäftigt, sondern habe einfach versucht, mein Spiel zu spielen, auch von Punkt zu denken und mir da nicht zu viel Druck aufzulegen, zumal wir einfach eine sehr, sehr starke Mannschaft haben, die auch gewinnen kann, selbst wenn ich zwei Spiele verlieren sollte. Von daher, ja, habe ich mich dann einfach darauf verlassen, dass wir am Ende als Mannschaft unsere 3 Punkte holen werden. Und dann hat sich's auch gleich viel besser gespielt.
Richard, ist das die neue Sabine Winter, immer unabhängig von ihrem neuen Spielstil? Sabine hat vorhin selber das Spiel gegen Gaia Monfardini angesprochen, 2023 Durban. Das habe ich auch noch relativ präsent, weil ich auch weiß, dass Sabine damals wusste, sie hat eine gute Auslosung auch danach. Ich glaube, da wäre es dann auf zwei Abwehrspielerinnen gelaufen, unter anderem gegen, glaube ich, oder zumindest wäre das Achtelfinale gut möglich gewesen.
Und nur eine Abwehrspielerin.
Ja, okay, aber ein Stück weit war das dann, glaube ich, auch der Druck, der dich da gehemmt hat gegen Gaia Monfardini. Und du hast gerade gesagt, du hast dich auch nicht so ganz safe und spielerisch auf Top-Level gefühlt nach dem World Cup und dann trotzdem so eine WM gespielt, Richard. Das ist schon ein anderes Selbstverständnis irgendwie, oder? Oder wie beobachtest du das?
Also manche Dinge bleiben aus meiner Sicht bei Sabine gleich. Also dieser Anspruch, die Perfektion im Spiel zu suchen, das auch insofern in den Vorbereitungen einzufordern, mit ganz, ich sag mal, etwas längeren Vorbereitungen vor den einzelnen Matches, dieses lange Einspielen, ja, dass man quasi so wirklich sieht, okay, ich habe alle möglichen Ballwege gemacht. Ich glaube, dass manche Spielerinnen, wenn du das in der Relation setzt, weniger trainieren, als du dich vor einem WM-Spiel einspielst. Aber es ist ja so, dass du diese Energie und dieses Gefühl brauchst. Und das hat sich bei Sabine tatsächlich nicht geändert. Das war, glaube ich, vorher schon so und das ist heute immer noch so. Und dieses sich antreiben, das zeichnet Sabine halt aus. Das hat jetzt nichts mit der Änderung des Spielsystems zu tun, sondern das ist dieses, was von dir von innen kommt. Und das ist wirklich was ganz Spezielles. Ich glaube, was tatsächlich so ein bisschen ein Unterschied ist, das ist vielleicht auch ein Erfahrungswert, wie man am Ende mit diesem Druck umgeht, oder Druck ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber so diese eigene Erwartungshaltung. Ja, also Sabine ist als eine Nummer 9 hierher gekommen zur WM, also nicht hierher, sondern zur WM gefahren. Und das ist nochmal ein bisschen was anderes, als wenn du jetzt sagst, okay, du bist eine sehr gute Spielerin, aber wie deine Nummer 9 gedacht ist vielleicht eine Han Ying oder ist, hilf mir egal, eine Nina, ja, und du bist jetzt plötzlich selbst die Nummer 9 und du hast natürlich so eine gewisse Erwartungshaltung, die von allen eben an dich rangetragen wird. Und die Art und Weise, wie Sabine damit jetzt umgegangen ist, unabhängig davon, dass sie sich immer noch sehr viel eingespielt hat, das ist wirklich ein sensationeller Reifeprozess gewesen. Und ich glaube, das ist allergrößten Respekt, Sabine, nochmal, wie du damit umgegangen bist. Denn es war sicherlich auch, da wirst du später sicher auch nochmal dazu kommen, Benedikt, auch von der Auslosung schwer für die deutschen Damen. Also ich glaube, dass viele sich eine andere Auslosung, also andersrum, dass wir wirklich eine sehr, sehr schwere Auslosung insgesamt gehabt haben auf dem Weg hin zur Bronzemedaille.
Na, ich wollte gar nicht so viel über die Auslosung reden, weil es ist ja Bronze geworden am Ende. Wen interessiert die Auslosung noch? Aber ich habe noch eine andere Frage. Nein, Schatz, natürlich gleich nochmal so ein bisschen auch allgemein zu eurer Leistung. Aber Sabine, fühlst du dich eigentlich so selber im Spiel dann auch als Nummer 9 der Welt? Hast du dieses Selbstverständnis oder ist es eigentlich irgendwie so, ich bin die Nummer 9 der Welt, was natürlich auch absolut verdient ist, aber es ging jetzt irgendwie alles so schnell und eigentlich fühlst du dich noch wie die Nummer 25 oder 35? Was ist das so? Oder hast du schon dieses Selbstbewusstsein?
Nee, ich glaube, das Selbstbewusstsein der Nummer 9, das habe ich noch nicht. Ich glaube, auch alle anderen, die sich da oben in den Top 10 oder auch in den Top 15 rumtreiben, die spielen schon seit ja eigentlich etlichen Jahren auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und ich bin da jetzt seit ein paar Monaten. Ich glaube, das muss ich auch erstmal bestätigen. Und desto öfter ich es hoffentlich bestätigen kann, desto mehr werde ich vielleicht auch dran glauben, dass ich die Nummer 9 bin. Aber noch denke ich von mir selber nicht, dass ich wirklich die 9 bin. Aber ja, auf dem Papier bin ich es anscheinend.
Spürst du so ein bisschen auch irgendwie bei den Gegnern mehr Respekt? Also hast du da irgendwie so, bekommst du so Vibes, dass die vielleicht auch dann wissen, okay, die ist wahnsinnig gut drauf, die ist wahnsinnig gefährlich, auch mit ihrem neuen Spielsystem, dass du quasi schon irgendwie mit einem anderen Statement in so ein Match gehst?
Ich weiß gar nicht wirklich, ob das besser ist. Vielleicht ist es so, dass wenn ich gut loslege gegen ja, Leute, die jetzt in der Rangliste weiter unten sind, dass sie dann vielleicht schneller glauben, das wird nichts mehr und dann vielleicht nicht ganz so viel Gegenwehr kommt. Auf der anderen Seite gehen die Spielerinnen jetzt irgendwie auch ohne Druck in dieses Spiel rein und denken, sie haben erstmal nichts zu verlieren, wodurch sie vielleicht am Anfang ein bisschen besser spielen. Aber vielleicht, wenn sie kurz vom Sieg sind, dass sie dann eher mal eisig werden, als sie es früher geworden wären gegen mich. Das weiß ich alles nicht so genau, aber ich denke jetzt nicht, dass es unbedingt ein Vorteil ist für meine Matches, einfach nur, dass ich da als 9 reingehe, ob ich da jetzt als 9 reingehe oder 25. Wahrscheinlich hat es beides irgendwie Vorteile und Nachteile, weil sie vielleicht am Anfang einfach lockerer sind, aber dann kurz vorm Sieg vielleicht eher mal vereisen als davor. Ich glaube, das wird sich erst in den kommenden Wochen und Monaten zeigen.
Also ich glaube, also Richard, ich frage dich direkt mal, ich habe irgendwie schon das Gefühl, also gerade auch wenn ich deine Spiele gucke, ja, wenn du irgendwie dann, keine Ahnung, 7-3 legst, dann denke ich mir, okay, die Chance, dass sie den Satz noch gewinnt, ist relativ groß. Weiß ich nicht, ob ich das vor einem Jahr 2 oder 5 so gedacht hätte. Und Richard, erkennst du da was bei Gegnerinnen oder unabhängig von ihrem Spielsystem in Spielverläufen, dass da doch mehr Respekt und auch ein bisschen Ehrfurcht vielleicht oder ähnliches auch bei ihren Gegnerinnen da ist, wenn sich Sabine selber schon nicht als Nummer 9 der Welt sieht?
Ja, also ich glaube, was man so ein bisschen sieht, ist, dass ich je nachdem, gegen wen man da antritt oder je nachdem, ich habe dich ja jetzt gegen verschiedene Gegnerinnen immer gesehen, dass gesucht wird, ne? Also es wird nach Wegen gesucht und spannend ist, du hast das ja selbst ein paar Mal gesagt, wer entwickelt sich schneller, ja? Aber dieses Suchen heißt ja, dass man sich unglaublich Gedanken machen muss, um dieses, wie kann ich mich ausdrücken, um das Phänomen Winter zu verstehen und vielleicht auch zu bezwingen, ich will es mal so ausdrücken, muss man sich was anderes überlegen? Muss man aus dieser Komfortzone, die man vielleicht sonst als Spielerin hat, mit diversen taktischen Möglichkeiten, man muss was anderes machen. Das bedeutet, ich muss eigentlich mein Grundsystem vielleicht in Teilen aufbrechen. Das impliziert natürlich immer wieder neue Chancen auch für Sabine. Und insofern, das merkt man, dass dann vielleicht eine Spielerin, weil die im Trainer oder mit dem Trainer vorher besprochen hat, ja, ich muss jetzt im ersten Satz 4-mal das oder 6-mal das machen, von ihrem eigentlichen System weggeht. Und das impliziert mitunter auch, dass man ein paar Fehler macht. Also insofern, das spüre ich so ein bisschen, dass dieses Suchen ganz im Vordergrund steht. Der ein oder andere hat vielleicht dann schon gedacht, er hat einen Weg. Aber das ein oder andere Mal hat Sabine dann auch gezeigt, dass der Weg dann eben auch so geht, dass man dem auch wieder was entgegensetzen kann. Und das finde ich im Augenblick total spannend. Total spannend zu sehen, sagen wir es mal so.
Sabine, ihr seid nicht in die Themse gesprungen. Ihr wart auch nicht in der Karaoke-Bar. Was hast du aus London mitgenommen, außer der Bronzemedaille?
Ja, ich glaube, wir hatten, obwohl wir nicht in der Themse waren und auch nicht in der Karaoke-Bar, was ich ja schon sehr traurig fand, wenn ich ehrlich bin, trotzdem jede Menge Spaß zusammen in den ja fast 2 Wochen in London, haben viele Erinnerungen zusammen gesammelt, viel Erfahrungen zusammen. Es wird auf jeden Fall eine Zeit sein, die ich nicht vergessen werde. Und auch wenn ich die Karaoke-Bar gerne noch mitgenommen hätte, wir hatten Spaß zusammen und es war eine schöne Zeit in London.
Terry, ich hätte die gleiche Frage an dich. Die Männer dann im Halbfinale raus gegen Japan,
wo ja, man in das der schön, das wäre schön gewesen, die Frauen im Halbfinale raus gegen
Viertelfinale raus gegen
eine
Japan.
Runde vorher.
Ja, genau. Nachdem sie in der Vorrunde ja oder in der Setzungsrunde oder wie auch immer man das nennen mag, noch gewonnen hatten, die Damen mit einer ja wirklich guten, du hast schon gesagt, schweren Auslosung diese Medaille gesichert. Wie bist du als Sportdirektor zufrieden gewesen mit
ja. So, also ich sage mal, unterm Strich haben wir eine gesamt sehr gute Weltmeisterschaft gespielt. Ja, natürlich herausragend, wenn du mit einer Medaille nach Hause gehst, dass die Damen gespielt haben, dann haben die Damen eben nochmal diesen extra Bonus reingespielt. Wir haben bei den Herren gesehen, ich habe es verschiedentlich schon ein bisschen kommentiert, irgendwo China, angeführt von Wang Chuqin, Frankreich, Japan, das sind die Nationen, die im Augenblick so ein bisschen nach vorne preschen. Ich glaube, dass Deutschland sich da einreiht, auch wenn wir gegen Taiwan verloren haben, das können wir jederzeit ganz gut spielen. Schweden ist noch zu nennen, Korea natürlich noch zu nennen, und irgendwo da haben wir auch Möglichkeiten im Herrenbereich auch nach wie vor, um die Medaillen zu spielen, aber gar keine Frage. Du hast da vor allem mit Frankreich, wenn ich mir sehe, dass Couton jetzt eben auch sich dort reingespielt hat, eine Nation, die wirklich nach vorne prescht. Aber unterm Strich eine Medaille, ein Viertelfinale, ich glaube, das ist wirklich ein mehr als gutes Ergebnis. Deutschland wünscht sich immer mindestens zwei Medaillen, gar keine Frage. Aber ich glaube, trotzdem kann man insgesamt mit der Leistung hier bei den Damen sowieso, aber auch mit den Herren auf jeden Fall zufrieden sein.
So, damit schließen wir das Kapitel WM, Sabine. Wir haben jetzt echt schon auch wieder viel über deine Reise gesprochen, deine Weltranglistenposition. Du hast den Europe Top 16 gewonnen. Du warst als erste Europäerin in einem Champions-Finale. Du hast reihenweise die Medaillen jetzt eingesammelt bei der Team EM, bei der Team WM und. Aber ich will trotzdem noch einen Schritt zurückgehen zum Anfang. Hand auf Herz, wie weit warst du vom Karriereende entfernt, als du 2024 nicht für Paris nominiert wurdest?
Es ging mir auf jeden Fall durch den Kopf, ja. Wusste aber auch dann zu diesem Zeitpunkt, wo ich sehr enttäuscht war über die Nicht-Nominierung, dass ich das nicht jetzt sofort entscheiden kann, weil wenn ich das jetzt sofort entscheiden würde, dann würde ich definitiv aufhören, sondern wusste, dass ich das einfach alles erstmal ein bisschen legen und beruhigen muss und dass ich mir ein paar Wochen, vielleicht auch Monate geben muss, um mir darüber Gedanken zu machen und dann zu wissen, wie ich mich fühle und wie es mir mit Tischtennis geht, und dann eben erst die Entscheidung treffen sollte und es nicht direkt in diesem Sommer machen sollte. Habe ich erstmal noch ein bisschen mit meinem normalen Spielsystem weitergespielt, auch in der Hoffnung, dass ich eben diese EM in Linz noch spielen kann. Die habe ich auch gespielt und dachte auch, nach all den Jahren, auch wenn ich gerade nicht sehr viel Spaß am Training habe, will ich nicht diese EM wegschmeißen, weil das war immer für mich so ein Großevent, Einzel-EM, wo ich eben auch selber spielen kann. Früher gab es ja immer diese Restriktionen von Top 16, nur zwei pro Nation, wodurch ich zum Beispiel Top 16 nie spielen konnte, auch wenn ich rein von der Rangliste über Jahre hinweg immer drin gewesen wäre. Bei den Mannschaftsevents gab es mal andere, die besser waren, sodass ich jetzt selber eher selten in der Box stand, sodass eine Einzel-EM für mich immer ja ein großes Highlight war, eigentlich so das Highlight alle zwei Jahre. Natürlich ist auch eine Einzel-WM schön, aber da spiele ich nun mal nicht um die Medaillen, sodass die EM für mich einfach nochmal ein schöneres Turnier war. Und ich mir auch dachte, an einem überragenden Tag konnte ich auch damals schon gegen letztlich alle in Europa verlieren, gewinnen. Ich weiß natürlich auch, dass ich gegen sehr, sehr viele in Europa verlieren kann, aber dachte einfach, ja, für die EM will ich nochmal alles geben und danach schaue ich dann, was ich mache. Da habe ich dann im Viertelfinale verloren gegen Volkanova, die auch danach wieder gewonnen hat. War eine solide EM, würde ich sagen. Hat nicht ganz so gut geklappt, wie ich vielleicht gehofft habe, aber vom Ergebnis her war es fein. Da hatte ich mich dann auch noch ein bisschen verletzt, sodass ich nochmal drei Wochen Pause hatte. Und in dieser Pause habe ich dann gemerkt, okay, ich glaube, ich will es noch mit dem Anti probieren. Davor dachte ich mir, wahrscheinlich sollte ich es probieren, weil ich mich sonst immer fragen werde, ob es hätte klappen können oder nicht. Aber in der Pause habe ich gemerkt, okay, es kitzelt auch ein bisschen in meinen Fingern und ich glaube, ich habe da Lust drauf. Und dann habe ich letztlich, als ich wieder angefangen habe, dann von einem Tag auf den anderen den Anti draufgeklebt und habe dann aber auch schnell gemerkt, es macht mir Spaß, so ein bisschen was anderes zu trainieren. Und dann war mir klar, das ziehe ich jetzt durch. Probiere ich und verschiebe mein Karriereende vorerst mal noch etwas. Und falls es nicht klappt, kann ich mir ja übers Karriereende nochmal Gedanken machen.
Aber es war keine Option eigentlich, so dann weiterzumachen wie bisher, oder? Also, ich sag mal, mit einem glatten Belag, das lag natürlich diese Enttäuschung von Olympia, aber es war auch irgendwie so ein bisschen trotzdem noch tiefer, oder? So der Spaß am Tischtennis und so weiter und so fort. Oder hätte es auch irgendwie einen Weg gegeben, wenn du jetzt die EM gewonnen hättest zum Beispiel vielleicht oder irgendwie so, dass du tatsächlich so weitergespielt hättest?
Ich glaube, selbst wenn ich Europameisterin im Einzel geworden wäre, ich hätte so nicht weitergespielt. Ich hatte die Idee mit dem Glanti ja eigentlich schon mal etwas früher, hatte auch schon mal so kurz damit gestartet, aber auch noch, also beides trainiert, hatte mit meinem normalen Steiger trainiert und so ein bisschen mit dem Glanti, weil ich da halt erstmal ein bisschen trainieren wollte eigentlich, bevor ich dann mit den Matches anfange, damit ich, bevor ich die Spiele habe, auch so zumindest ein bisschen was kann und nicht komplett im kalten Wasser lande, weil ich noch gar keine Ahnung habe. Das hatte ich gerade eigentlich angefangen und dann hatte sich jedem die Achillessehne gerissen, so dass ich dann dachte, okay, jetzt muss ich dann doch nochmal versuchen, mich für Olympia zu empfehlen. Dadurch, dass Ying ja dann nicht dabei ist, wäre ich zu diesem Zeitpunkt von der Rangliste her die Nummer 3, so dass ich dachte, okay, jetzt ist wohl ein schlechter Zeitpunkt, sich den Glanti auf die Rückhand zu kleben. Ich probiere nochmal alles, um mich für Olympia zu empfehlen. Hat dann nicht geklappt. Heißt, damals, als ich das mit dem Glanti überlegt hatte, da hatte ich nie die Überlegung, mit dem Tischtennis aufzuhören. Die ganze Sache mit Olympia hat mich dann ein bisschen mehr mitgenommen, so dass da dann schon wirklich auch die Option gewesen wäre, es einfach sein zu lassen und da dann mir auch einfach klar wurde, okay, so wie bisher werde ich nicht weitermachen. Also da gab es dann eigentlich nicht mehr die Option, wie bisher weiterzumachen. Davor gab es die Option schon noch. Da dachte ich auch, okay, wenn es nicht klappt, kann ich vielleicht auch noch einen Rückzieher nach so und so vielen Monaten machen und halt wieder normal trainieren, weil ich denke, mein jetziges Level hätte ich dann auch sehr schnell wieder erreicht, wenn ich eine Weile normal trainiert hätte. Aber nach dem Sommer 2024, da habe ich dann irgendwie einfach gemerkt, nein, so werde ich nicht weitermachen.
Richard, wie war das für dich oder auch für euch mit dem Trainerteam damals? Sabines Enttäuschung rund um Paris, dann diese Idee, was Neues zu probieren, dieses Spielsystem, was ja bei euch, ich glaube, das sage ich nicht so viel, nicht unbedingt auf Begeisterung gestoßen ist. Wie hast du das erlebt und wie habt ihr das damals dann auch gehandelt?
Ja, also ganz ehrlich, ich habe es ja am Anfang gesagt, ich sprach von 6%. Das war jetzt einfach nur eine Zahl, also die Chance, die wir gesehen haben im Trainerteam war, oder ich sag mal, ich will es jetzt auf mich erstmal reduzieren, sehr, sehr gering. Vielleicht auch deswegen, und das ist so ein Stück weit natürlich ein Learning, dass man auch macht, weil uns allen oder mir auch die Fantasie gefehlt hat, wie kann man denn mit dem Anti spielen? Und eigentlich ist diese Formulierung schon falsch, nicht? Also, weil es geht nicht darum, mit dem Anti zu spielen, sondern es geht darum, den Anti so zu nutzen, dass die Waffen, die man in ihrem Spiel hat oder in dem eigenen Spiel hat, vielleicht nochmal ein bisschen besser hervorstechen. Und dieser Schritt, der hat tatsächlich mir, ich nehme es jetzt mal in erster Linie jetzt mal in meinen Horizont ein Stück weit gefehlt, weil natürlich hat man Spielerinnen gesehen oder auch Spieler gesehen, die mit Anti oder mit langen Noppen gespielt haben, aber die waren dann doch relativ oder sind zum Teil relativ eindimensional, weil tatsächlich da diese absoluten Waffen, die Sabine schon zu der Spielerin gemacht hat, die ja schon ganz große Erfolge vor dem Glanti erzielt hat, die hat man nicht so gesehen. Und letztendlich ist dieses Interpretieren eines Spielsystems, das hat mir Sabine erst gezeigt, was da letztendlich alles möglich ist. Und das ist natürlich, wie sagt man so schön neudeutsch, auch ein Learning, nicht nur für mich, sondern fürs ganze Trainerteam. Wo ich Sabine einfach auch sehr dankbar bin, ne? Weil das sind einfach Dinge, die ich falsch eingeschätzt habe, die man, ich weiß nicht, ob man sie einschätzen hätte können. Vielleicht hätte man sich früher da einfach im Mindset öffnen müssen. Aber natürlich, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hier, ich bin Top 50 der Welt mit EM-Medaillen, mit WM-Medaillen und ich werf jetzt mein altes Spielsystem über den Haufen und spiel was komplett anderes, da denkst du dir natürlich, okay, das fühlt sich erstmal schwierig an. Ich sag's mal so. Und ich glaube, diese Reaktion, die ich damals gezeigt habe, ist vielleicht ein Stück nachzuvollziehen. Aber wichtig ist, Sabine hat sich davon nicht abbringen lassen. Und das war eine gute Sache. Und wir haben am Ende natürlich auch gesagt, das ist so eine Zeitlinie gewesen, dass man sagt, okay, diese Geschichte, dass sie es probieren soll, das hat sie sich verdient. Ne? So aufgrund der Tatsache, dass Sabine einfach so eine langjährig mehr als verlässlichen Stütze in der Nationalmannschaft war. Auch wenn wir, ganz ehrlich, skeptisch gewesen sind. Und was super war, was uns natürlich dann das Ganze deutlich vereinfacht hat, diese Zeitschiene nach hinten zu schieben, ist, das ist ja, ganz ehrlich, Sabine, ganz am Anfang schon gewesen, dass du, ich will es mal so ausdrücken, schon relativ früh Achtungserfolge erzielt hast. Ne? Ich will es mal so ausdrücken. Ja, also das ist ja eigentlich so, als ob der Glanti nur irgendwo in der Ecke auf dich gewartet hat.
Habt ihr dann, vielleicht um das noch ein bisschen zu konkretisieren, Richard, was habt ihr dann gesagt? Ich glaube, Tammy hat das auch mal gesagt, dann gesagt, Sabine, du darfst jetzt da 3 oder 6 Monate das ausprobieren und wenn es nicht klappt, dann musst du zurück oder es geht hier nicht weiter für dich in der Nationalmannschaft oder
Ich glaube, wir hatten 3 Monate gesagt, ich weiß es gar nicht mehr, aber ich glaube, das ist und dann gucken wir und setzen uns zusammen und gucken uns tief in die Augen. Aber ich glaube, es ist dann relativ schnell klar gewesen, dass diese Zeitlinie dann ja sehr entspannt eingehalten wird oder eingehalten wurde. Und nochmal, was halt total spannend in der Geschichte ist, die Art und Weise, wie Sabine diesen Anti eben interpretiert. Letztendlich gibt es da jetzt nicht nur eine Sabine, die manche Spiele übrigens auch ganz ohne Glanti spielt, auch wenn sie den Glanti hat, aber manchmal setzt sie ihn gar nicht ein. Aber manchmal ist es eben auch so, und das ist dann etwas, wo dann Lehrbücher auch vielleicht neu geschrieben werden müssen, dass man den Glanti wohl zur Vorbereitung nimmt, dass die Stärken in einem Spiel noch deutlicher herausgearbeitet werden. Das finde ich hochspannend.
Ja, Sabine, ich kann mich auch erinnern. Ich glaube, du hast dann auch relativ zeitnah nach der EM in der Bundesliga gegen Sabine Surjan gewonnen. Das ist so das Erste, was ich irgendwie in Erinnerung habe, wo ich mir gedacht habe, aber trotzdem, das muss doch für dich auch, nicht nur wegen den 3 Monaten, sondern es hat ja eigentlich jeder gesagt, das ist Schmarrn oder warum macht sie das jetzt? Das muss doch ein unheimlich großer Druck, auch wenn du vielleicht Spaß daran hattest, das zu tun und das auszuprobieren, unglaublich großer Druck gewesen sein, dass du irgendwie auch ablieferst damit, weil du weißt, dass, wenn du es nicht tust, dieses Projekt dann vielleicht schneller vorbei ist oder zumindest nicht dahin führt, wo du möchtest, als du das vorgestellt hast.
Ich muss sagen, das war wahrscheinlich das Schwierigste am ganzen Projekt, das mental dann zu schaffen, weil ich hatte tatsächlich relativ schnell das Gefühl, dass das gut klappen kann. Und dass ich damit wirklich gut werden kann. Ich rede jetzt nicht von Top 9 der Welt, aber ich hatte natürlich irgendwo den Druck, dass ich ja jetzt wirklich schnell liefern muss und Ergebnisse zeigen muss. Und das wusste ich nicht, ob ich das schaffen würde. Also rein vom Gefühl hatte ich eben das Gefühl, okay, ich glaube, es wird spielerisch passen und es wird gut werden, aber vielleicht brauche ich dafür einfach ich dachte sicher mehr als 3 Monate, wusste jetzt nicht, wie weit ich in einem Jahr kommen kann. Und dann dachte ich auch noch, und selbst wenn ich jetzt vielleicht gerade schon recht gut spiele, dann muss ich ja irgendwie noch in diesen Spielen dann wissen, dass ich jetzt eigentlich Ergebnisse langsam spielen muss, irgendwie cool bleiben und das, was ich kann, zeigen, was mit einem ganz neuen Spielsystem, in dem man sehr viel nachdenken muss und ich sagen würde, ein klarer Kopf, ruhiger Kopf noch wichtiger ist als davor, weil ich eben ja viele Varianten habe. Ich am Anfang vor allem auch über die einzelnen Schläge mit dem Anti ein bisschen mehr nachdenken musste, wie ich diese eigentlich rein von der Technik zu spielen habe. Es war ja alles noch nicht so automatisch. Heißt, wenn mein Kopf weggebrochen ist, dann ist eigentlich nur völliger Blödsinn entstanden. Heißt, ich wusste, ich muss jetzt irgendwie ja mit dem Druck klarkommen, dass ich jetzt schnell Ergebnisse spielen muss. Aber es hilft nichts. Ich muss auf jeden Fall einen klaren Kopf haben, weil sonst kann es überhaupt nichts werden. Ich würde sagen, das war fast das Schwierigste, dass ich da ruhig und halbwegs gelassen bleibe. Aber ich glaube, nach dem Top 16, wo das gut gelungen ist, war dann so der Knackpunkt, dass ja alle, ohne dass wir überhaupt nochmal drüber geredet hätten, wussten, der Glanti, der passt zu mir und jetzt bekomme ich auch wirklich meine Chance und habe ein bisschen mehr Zeit, mich zu verbessern.
Aber wenn du schon sagst, du fühlst dich nicht als Nummer 9, hast du verspürst du immer noch den Druck, dich zu beweisen zu müssen, auch wenn du jetzt damit schon so viele Erfolge gefeiert hast, ich glaube, so viele asiatische Topspielerinnen geschlagen hast, wie keine Europäerin gefühlt in den letzten 25 Jahren, hast du immer noch das Gefühl, du musst es irgendwie beweisen und vielleicht glaubt dir doch jemand nicht, dass das eine gute Idee war?
Ich glaube, wenn jetzt jemand denkt, das war eine dumme Idee, dann ja, kann ich ihn auch nicht mehr überzeugen, dass es eine gute Idee war. Jetzt wird es eher so ein bisschen anders, dass wenn ich schon gegen jemanden gespielt habe und ich dann zweites Mal gegen die spiele, dass mir dann sonst alle hinterher sagen, so, ja, siehst du, man spielt einmal gegen dich, dann weiß man, wie es geht. Dann ist einfach, also der Glanti ist ja quasi nach ein paar Monaten, werden sie dich alle überrollen. Aber ich glaube, auch diese Phase habe ich ganz gut überstanden. Und jetzt ist dann eher der Druck, dass man quasi beweisen soll, die Neun der Welt zu sein, aber da denke ich mir dann auch immer wieder, ja gut, aber selbst wenn ich nur noch die 19 der Welt bin, war es eine gute Entscheidung, weil davor war ich auch nicht die 19 der Welt und so hole ich mich eigentlich daraus, dass ich jetzt nicht beweisen muss, dass ich in die Top 10 gehöre, zumal ich ja selber gar nicht wirklich weiß, ob ich in die Top 10 gehöre, sondern konzentriere mich am Ende wieder nur drauf, dass ich versuche, einfach noch das Beste aus dem Spielsystem rauszuholen, was ich halt in diesem Alter noch schaffen kann und versuche, ein bisschen kreativ zu sein, neue Sachen zu lernen und einfach mich spielerisch auf ein höheres Niveau nochmal zu begeben. Und dann sehen wir, ob die anderen sich noch schneller an mich gewöhnen oder ob ich mit meiner Verbesserung auch weiterhin dagegen halten kann.
Richard, also wir müssen jetzt nicht damit rechnen, dass ihr euch nochmal zusammensetzt und tief in die Augen schaut über die Idee des Anti-Vaxes, oder?
Also wir können uns gerne, aber guter Hinweis, Sabine, dass wir uns nach den 3 Monaten gar nicht mehr zusammengesessen haben, um uns über die Perspektive zu unterhalten. Nein, also ich glaube, tatsächlich ist es ja dann doch so, und das möchte ich nochmal betonen, das ist im Trainerteam dann ein ziemlich schnelles Learning gewesen, zu sagen, hier, das nicht nur zu sagen, das scheint zu passen, sondern auch sehr neugierig zu sein, was sich da jetzt alles draus entwickelt. Ja, also klar ist, dass man als Trainer zunächst mal vielleicht ein Stück zu konservativ oder ich jetzt zu konservativ gewesen bin oder zu wenig Fantasie an den Tag gelegt hat, alles fein. Aber ich finde erstmal, du hast das sensationell schnell umgesetzt. Und auch wenn du jetzt so ein bisschen beschreibst, was dich da alles bewegt hat, es ist natürlich vielleicht auch ganz gut, dass man weiß, okay, ich habe erstmal so eine kleine Deadline, ohne das jetzt schönreden zu wollen, aber du hast natürlich dann gleich gemerkt, okay, das ist jetzt nicht ein ganz langsames Experiment, sondern ich muss irgendwas zeigen, ja. Und danach ging es halt, finde ich, rasend schnell, auch insofern, als dass du, weißt du, jeder spricht immer, und das finde ich eine ganz spannende Geschichte, ich liebe ja manchmal so einen Hauch Philosophie, ne? Jeder spricht ja dann über den Anti. Aber viel entscheidender ist für mich eigentlich, dass du in deinem Spielverhältnis, in deinem Spielverständnis das gemacht jetzt hast, was vielleicht vorher man noch ein bisschen mehr eingefordert hat. Das heißt also, wann spiele ich denn was? Du bist ja jetzt zum Teil gezwungen, sehr genau zu überlegen, okay, setze ich jetzt den Anti ein? Du hast eine Lösung gefunden, was ich total spannend finde. UFO hast du es mal genannt, wenn ich mich vielleicht verdrehe oder nicht schnell genug. Ja, dann muss ich direkt unser Technikleitbild nochmal neu definieren. Aber dieses sich neu erfinden, das finde ich dabei einfach insgesamt spannend. Und für mich geht es dann gar nicht so sehr alleine um den Glanti und das, was du natürlich da auch noch viel Luft nach oben hast und noch verbessern kannst, sondern einfach die Art und Weise, wie du jetzt deine Vorhand einsetzt, wenn du die Chance dazu hast. Und das war vorher schon, ich will mal sagen, relativ brachial und relativ erfolgsversprechend. Aber ich finde, jetzt ist deine Übersicht noch viel besser. Was platziere ich? Wo spiele ich den Ball hin? Und ich sag mal, das so zusammenzuspielen, das finde ich, ist so die eigentliche Geschichte. Ja, also das ist so, wenn du sprichst über Truls Moregard, mal als Beispiel. Ja, du sprichst über Truls Moregard. Und jeder spricht davon, unglaublich, wie der absticht. Ja, entscheidend ist aber nicht das Abstechen. Entscheidend ist, was schafft er mit seiner Vorhand danach zu spielen. Und diese Kombination, das ist eigentlich so unser, finde ich, unser aller Learning, dass man natürlich Dinge machen muss, um die eigentlichen Stärken noch besser in Position bringen zu können. Und da muss man eben auch bereit sein, mal ganz neue Wege zu gehen. Deswegen, Sabine, danke, dass du mir die neuen Wege gezeigt hast.
Sehr gerne.
Richard, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, warum ihr neues Spielsystem vielleicht so gefährlich oder auch so gut ist. Sabine hat es jetzt selber schon gesagt, dass sie quasi sich schneller entwickeln muss, als es die anderen vielleicht tun. Timo und Dima haben so ein bisschen auch was anderes gesagt, dass sie gar nicht glauben, dass es so einfach ist, sich da überhaupt drauf einzustellen. Also weil so nach dem Motto, wenn man sich damit schwer tut, tut man sich schwer und es ist auch einfach ein gutes Spielsystem, wo man gar nicht so leicht ankommen kann. Bevor ich jetzt mal, ich habe das auch Hermann Mühlbach gefragt, der ja mit der Anti-Schöpfer der ersten Stunde von Sabine auch ist. Aber was würdest du sagen? Ist es wirklich so, dass man sich darauf einstellt oder glaubst du, dass das einfach ein extrem gutes Spielsystem ist, was Sabine noch weiterentwickeln wird, aber was auch manche vielleicht nie spielen werden können?
Die Frage geht jetzt an mich.
Die Frage geht jetzt erstmal an dich, ja?
Ja, also was ich habe es eigentlich versucht schon zu beantworten. Das Grundsystem, wo man im Prinzip sagt, ich kann mich an dieses System gewöhnen, impliziert, dass man wenig Variablen hat. Bedeutet unterm Strich, es bleibt, dass ich mit dem Anti immer genau im Augenblick mehr oder den gleichen Schnitt spiele und immer aus der gleichen Situation das Gleiche mache. Aber deswegen hatte ich es versucht, so ein bisschen vorzubauen. Der Anti oder der Glanti hilft natürlich ein bisschen, mich in Position zu bringen. Aber wenn ich mit dem Glanti dazu jemanden bringe, zu schupfen, dann heißt das nicht, dass ich eine Schwäche auf dem Glanti habe, weil dann nach dem Schupf kommt der Vorhand-Topspin von Sabine. Und das ist der entscheidende Unterschied, ja. Wenn ich danach weiß, ich spiele mit dem Anti und der erste Ball wird abgestochen und das ist Fehlschnitt und der zweite Ball wird wieder abgestochen, aber das weißt du halt bei Sabine nicht, weil es ist eine Kombination aus einem sehr, sehr guten Vorhand-Topspin, aus der Möglichkeit eben zu drehen, aus der Möglichkeit, den Vorhand-Rückschlag mit dem Anti oder mit dem Glanti zu spielen. Und das macht am Ende wieder variabel. Deswegen, natürlich wird sich das ein oder andere taktisch überlegt werden und die ein oder andere spielt vielleicht etwas besser, obwohl sie in der Weltrangliste gar nicht so weit oben ist. Aber ich glaube, das haben alle Spielsysteme an sich. Und deswegen glaube ich nicht, dass Sabines Spiel mit dem Glanti darauf zu reduzieren ist, ich spiele dreimal gegen sie und dann weiß ich, wie es geht. Das wird, glaube ich, nicht passieren.
Sabine, du hast das Spielsystem aber auch damals schon, als du angefangen hast, das zu entwickeln, war ja nicht der Plan, dass du quasi mit dem Anti oder dem Glanti sozusagen unangenehm spielst und damit Punkte machst, sondern dass du deine Vorhand besser ins Spiel bekommst oder noch, ja, ich sag mal so, Bälle mit schlechterer Qualität präsentiert bekommst vom Gegner, die du dann besser verwerten kannst. Das ja. Ist aufgegangen, oder? So.
Ja, also mein Plan war absolut nie, möglichst mit dem Glanti viele Punkte zu machen. Wenn ich mal einen damit mache, dann nehme ich das natürlich sehr gerne mit. Aber ich habe natürlich nie gedacht, dass ich es jemals schaffe, rein die Schläge vom Glanti so gut zu beherrschen, wie jetzt, sagen wir, eine Batra ihre Noppen beherrscht, die das schon seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren macht, 20 Jahren und mehr, dass ich da jetzt in 1, 2, 3, 4 Jahren von der Sicherheit nicht hinkommen werde, war mir absolut klar. Aber ich hatte mir natürlich, bevor ich diesen Wechsel vollzogen habe, auch viele Spiele von Luca angeschaut, aber eben auch von Batra und Akula, einfach weil Damen ja nochmal anders dagegen spielen als Herren, und habe mir eben, wie gesagt, viele Spiele angeschaut und dachte mir dann bei vielen Bällen, ja okay, bei dem wäre schon längst rum und hätte die Vorhand reingehauen. Sodass ich mir dann dachte, klar, vielleicht werden die Leute dann, falls ich es schaffe, überhaupt den Anti, die Schläge zu lernen, vielleicht werden die dann anfangen, anders gegen mich zu spielen und versuchen nachzuziehen. Aber dann dachte ich mir, ja, aber das zeigt ja dann auch gleich, dass sie letztlich aus ihrer Komfortzone eigentlich raus müssen, weil sie eigentlich lieber was anderes spielen. Und sobald man aus seiner Komfortzone raus muss, ist alles ein bisschen stressiger für einen und es ist einfach mental ein bisschen schwieriger. Und ja, ich dachte einfach, wenn ich es schaffe, den Anti zu beherrschen, die Schläge zu lernen und eben, ja, ein sinnvolles Spielsystem aufzubauen, aber dieses Spielsystem hatte ich ja in meinem Kopf, dass dieser Glanti einfach ja irgendwie perfekt zu meinen Stärken passt. Aber es war wirklich nie der Plan, mit Glanti die Punkte zu machen, sondern das hatte ich immer mit meiner Vorhand vor.
Ja, ich würde sagen, ihr könnt euch mal kurz zurücklegen. Ich habe, wie gesagt, auch Hermann gefragt, den Anti-Guru, warum Sabines Spiel so gefährlich ist. Und er hat ja auch maßgeblich Anteil daran, an diesem, ja, an der Entwicklung dieses Spielsystems.
Das neue Spielsystem mit Angriffsbelag und Glanti ist aus meiner Sicht deswegen so erfolgreich, weil es keine Schwächen mehr hat. Wenn man es meistern kann, ist man damit also quasi unbesiegbar. Warum? Der Angriffsbelag hat sehr viel Grip und sehr viel Tempo. Man kann damit also super selber aktiv spielen, ist dafür aber genauso auch anfällig auf die Rotation und das Tempo vom Gegner. Dem Glanti wiederum sind Spin und Speed egal, der ist dagegen resistent. Aber wenn der Ball mit wenig Rotation kommt und sehr langsam, dann kann man mit dem toten Belag dann selber auch nicht mehr viel machen. Das heißt, man muss jetzt nur noch den Schläger in die richtige Position drehen, um dann die starken Bälle vom Gegner mit dem Glanti zurückzuspielen und dann den nachfolgenden schwächeren Schlag mit dem Angriffsbelag dann aktiv zu töten. Aber ihr seht schon, es gibt einen kleinen Haken. Das ist natürlich extrem anspruchsvoll. Man muss also nicht nur zwei Spielsysteme komplett lernen, sowohl mit Vorhand als auch mit Rückhand, sondern man muss auch hellwach sein und koordinativ so fit sein, dass man es schafft, den Schläger in die richtige Position zu drehen, um dann den richtigen Belag in der richtigen Situation einzusetzen. Und ich kenne auch keine andere Tischtennisspielerin, die so sportlich und koordinativ fit ist wie Sabine. Deswegen, wenn es jemand schaffen konnte, dann sie. Okay, also es gab eine Unsicherheit, die uns ein bisschen Sorge bereitet hat, nämlich, dass sie eben bei der Umstellung schon 31 war und nicht mehr 13. Aber von so einem kleinen Zahlendreher wollte sie sich jetzt auch nicht aufhalten lassen. Von daher hatten wir schon in unserer heimlichen Roadmap geplant, dass sie so nach 3 Monaten schon ungefähr auf dem Niveau spielen kann, teilweise zumindest wie vorher, und dass sie danach, nach einem Jahr, dann schon besser ist.
Die heimliche Roadmap, die hat der Richard auch gehabt, deswegen die 3 Monate, oder?
Also, ja, in Wirklichkeit war das eine konzertierte Aktion, ne?
Ja. Ja, aber er hat vieles gesagt, was Sabine auch schon gesagt hat, also wie anspruchsvoll das auch ist, dass Sabine dafür natürlich geeignet ist, wie keine zweite ist, ist klar. Sabine, kannst du dich noch an eure allererste Trainerstunde oder Anti, ja, wo ihr zusammen den Anti ausprobiert habt, erinnern?
Ja, also ich bin ja zu Hermann gefahren, beziehungsweise erst hatte ich ihn ja einmal angerufen und gefragt, ist das eine völlige Schnapsidee oder denkst du, ist es irgendwie möglich? Da hat er gesagt, er denkt, es wäre eine sehr mutige Entscheidung, aber er glaubt, es ist machbar für mich. Und dann hatten wir einfach ausgemacht, ich komme im Sommer mal bei ihm vorbei, 10 Tage, beziehungsweise 5 Tage bei Hermann, 5 Tage bei Carlos, und bekommen einen Anti-Intensivkurs. ich muss gestehen, und wo haben, ja, da war alles erklärt, die Theorie und wie die Schläge theoretisch auch auszusehen haben in der Praxis. Ich glaube, als ich auf dem Weg dorthin war, da dachte ich noch, ja gut, wahrscheinlich fahre ich jetzt hier hin und merke dann halt nach den 10 Tagen, okay, da ist kein Land in Sicht, das kann nicht wirklich klappen. Aber dann war ich eben die Tage dort und habe Blut geleckt, fand es sehr interessant, hatte sehr viel Spaß und hatte auch einfach da schon das Gefühl, dass es vielleicht klappen könnte. Ich weiß, dass die erste Einheit jetzt nichts Spektakuläres war. Es war eigentlich einfach nur, ich habe ein paar Bälle vom Roboter eingespielt bekommen und sollte einfach nur den Glanti hinhalten und möglichst keinerlei Bewegung machen. was also rein körperlich absolut nicht anstrengend war, aber aus irgendeinem Grund für meinen Kopf oder meinem Kopf Höchstleistung abverlangt hat, obwohl ich wirklich gar nichts gemacht habe, außer einen Schläger hinzuhalten. Aber es ist dann recht schnell besser geworden und ich habe recht schnell das Gefühl bekommen, dass die Bälle besser rüberkommen. Und dann hat Hermann mich auch noch immer gelobt. Wahnsinn, wie schnell ich besser werde. Ich weiß nicht, ob er das nur gesagt hat, damit ich auch dranbleibe oder ob er es wirklich so gemeint hat. Aber ja, irgendwie ist dann aus diesen paar Tagen entstanden, das muss ich eigentlich ausprobieren. Ja, und dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis ich es wirklich umgesetzt habe. Aber ich habe es dann noch umgesetzt und bin ja froh, dass ich das gemacht habe.
Wollen wir schauen, was er für Erinnerungen hat an die erste Trainingseinheit. Oh. Diesmal müsst ihr euch nicht so lange zurücklehnen.
Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie Sabine das erste Mal zum Glanti-Training in Hofheim war und bei ihrer ersten Einheit dann gerufen hat, das ist so schwer! Und das große Problem dabei war nämlich, dass Sabine so eine starke und erfahrene Tischtennisspielerin ist. Das wurde ihr da bei der ersten Einheit zum Verhängnis, denn der Glanti ist genau das Gegenteil von dem, was sie bisher kannte. Er ist extrem langsam und hat überhaupt keinen Grip. Das heißt, er wirkt quasi wie ein Spiegel, egal was für ein Spin kommt. Der Ball wird einfach reflektiert und dorthin zurückgespielt, wohin der Schläger zeigt. Wir haben also als erste Übung dann gespielt, dass ich verschiedenste Sidespin-Aufschläge mache mit 4 Rotationen. Und Sabine, ihre Aufgabe war, den Schläger einfach nur ganz gerade hinzuhalten. Klingt jetzt nicht so schwer für jemanden, der es noch nicht so lange spielt, ist das auch überhaupt kein Problem. Aber für Sabine war das doch dann eine Herausforderung. Doch zum Glück kann sie jetzt mittlerweile jetzt schon deutlich besser.
Ja, also gibt ja auch das Video, wo du nur den Schläger hinhältst. Das ist wirklich, Richard, irgendwie, man hätte es auch verfilmen, man könnte es auch schon verfilmen, oder? Also sie fährt da hin ins ferne Unterfranken und probiert da das fremde Material aus und dann plötzlich ist sie Nummer 9 der Welt. Richard, ich sag mal so, wenn das jetzt der erste Teil von dem Film wäre, was wäre denn der Teil 2? Also mal blöd gefragt, was kommt denn da jetzt noch bei Sabine? Was glaubst du?
Keine Ahnung, Winter Dreams wäre der erste Schritt, Winter is Coming, das finde ich übrigens nach wie vor sehr, sehr gut. Ich bin ja so ein Noah Gore, also wie heißt er, von Games of Thrones, bin ja da ein ganz großer Fan und das ist ja auch so ein Bereich, Winter is Coming. Und ja, also natürlich, wenn man mal guckt, wie Sabine diese Mannschaft geführt hat, bis hin zur Bronzemedaille, das hat natürlich Hoffnung, dass diese Geschichte eben noch schön weitergeschrieben wird und noch viele Kapitel hat. Wir haben eine WM, wir haben 2028, ich habe jetzt erste Einladungen bekommen, die darauf hindeuten, okay, noch die Hälfte der Zeit bis zu den Olympischen Spielen, was sicherlich für Sabine und natürlich auch für den DDB ein ganz großes Ziel ist. Ja, also ich glaube, da gibt es noch einige Kapitel zu schreiben, aber wichtig ist, dass man sich da auch nicht zu früh verzettelt, sondern man muss ja immer gucken, dass man diese Schritte gut für sich setzt. Und ich glaube jetzt mit dem, Hermann hat am Anfang gesagt, wenn das klappt, dann ist unbezwingbar. Also ganz so weit würde ich noch nicht gehen. Ich sehe dann noch tatsächlich ein paar Sachen, die Sabine auch noch besser machen kann. Und das finde ich, glaube ich, eigentlich mindestens so entscheidend wie natürlich hohe Ziele, die man sich setzt, dass man sich unterm Strich weiterentwickelt, dass man dieses Angetriebensein im positiven Sinne weiter beibehält. Ich glaube, alle anderen Meilensteine, über die man dann so spricht, die kommen dann automatisch. Aber man muss gesund sein, der Körper muss, Hermann sprach davon, dass du knapp über 13 bist, ja, dass man natürlich das ein bisschen für sich kanalisiert, ja, und dann einfach offen zu sein für all diese Sachen, die man eben vielleicht in Kombination mit dem Glantin noch machen kann. Ich glaube, das ist eigentlich so das, was Sabine so aus meiner Sicht in den nächsten, ja, Wochen, Monaten und Jahren weiter angehen muss, um da immer diese Nasenspitze voraus zu sein bei allen Entwicklungen, die da jetzt noch kommen.
Ja, wir haben schon wieder total verquatscht, ne? Wir müssen mal ein bisschen Gas geben hier. Deswegen mache ich gleich mal eine Überleitung, Richard. Bleib beim Thema Film. Bleib beim Thema Film. Es gibt nämlich schon einen kleinen Spin-off vom ersten Teil. Und der heißt nämlich Winter is coming and playing mixed doubles with Dima Ovcharov. Was erwartest du von dieser legendären Mix-Paarung bei den Tischtennis-Finals 2026 von 4. bis 7. Juni in der Messe Erfurt?
Von wann bis wann? Sag's nochmal.
4. bis 7. Juni. Die Lotto Thüringen TT-Finals 2026. Jetzt habe ich es ganz richtig gesagt.
Du meinst, vom 4. bis 7. Juni finden die TT-Finals in Erfurt statt.
Genau. Also ja, 4. bis 7. Juni. Und da, vom 4. bis 7. Juni, also das ist ein Donnerstag bis Sonntag, 4. bis 7. Juni, www.tt-finals.de, da spielt Dimitri Ovcharov mit Sabine Winter Mixed. Und ja, da spielt er eine zigfache deutsche Meisterin im Doppel, mehrfache Europameisterin im Doppel mit einem Bronze-WM-Medaillengewinner im Doppel zusammen, der aber jetzt noch nicht große Mixed-Erfolge auf seiner Habenseite hat. Also, was erwartest du von diesem legendären Mixed?
Ich finde das total, total spannend, dass sich die beiden da für die Deutschen verabredet haben. Ja, also ich glaube schon, dass sie da Mitfavoriten sein werden. Bin natürlich einfach auch gespannt, wie es insgesamt dann so harmoniert, und ist einfach auch nochmal ein Zeichen, dass Dimitri natürlich einfach da auch gerne vielleicht sich mit Sabine auch einspielen möchte, selbst vielleicht seine Anti-Skills. Ich glaube, gegen Luca war das letzte Mal ein bisschen kompliziert für ihn, ein Stück weit verbessern möchte. Und nein, ich finde total spannend, natürlich auch super, dass ihr da in Erfurt zusammen spielt. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ist Dimitri schon mal deutscher Meister im gemischten Doppel geworden? Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht. Und wir wissen alle, dass Sabine.
Nochmal, Winter... Sabine, du auch nicht?
Nee, am Anfang gab es auch keinen Mix. Das ist ja dann erst wieder eingeführt worden. Und da das war stimmt. Ich einmal Dritter und einmal Zweiter, und sonst habe ich nicht gespielt.
Dafür hast du, glaube ich, mit 7 oder 8 verschiedenen Doppelpartnerinnen bist du deutsche Meisterin im Doppel geworden.
6 verschiedene, oder?
Aber
ich glaube, 6 verschiedene oder sowas.
Ich dachte, das wären immer ganz viele verschiedene. Aber
das ist auch nicht wenig.
Wie ist es dazu gekommen? Und B, kannst du Dima auch dann zum deutschen Meister machen, wie die anderen 6, 7 oder 8?
Ja, im Mixed habe ich es ja noch mit niemandem geschafft, also muss mich
ja, es ist doch das Gleiche. Ist doch das.
Zugegebenermaßen, ich hatte erst nicht geplant, Mixed zu spielen, weil wenn man jetzt in allen drei Kategorien antritt und da dann auch weit kommt, dann sind es auch wirklich sehr, sehr viele Spiele, was schon auch ein bisschen anstrengend wird. Aber dann hat Dima mir geschrieben und hat mich gefragt, und wenn Dima einen fragt, dann ist es ja schon auch eine große Ehre, so dass ich da einfach nicht Nein sagen konnte und dachte, ja gut, Augen zu und durch, dann wird das halt ein anstrengendes Wochenende, aber ich bin ja halbwegs fit, das werde ich schon irgendwie hinkriegen, und ja, dann übe ich halt auch mal vielleicht das ein oder andere Spiel etwas müde zu spielen, das kann auch nie schaden, das zu lernen, und ja, freue mich aufs Mix mit Dima.
Ja, aber er ist gerade nicht in den Top 10 der Welt, ne? Also dann brauchst du es nicht so ehrfürchtig zu sein.
Ja, Dima war schon mal die Nummer 1 in der Welt.
Ja, es gilt das hier und jetzt, Richard, oder? Und dann kann es sein, dass die beiden auf Christine Lang und Valle Baus treffen im Mix.
Ja, auch eine spannende Geschichte. Bin wirklich gespannt. Also die beiden haben ja wirklich häufig, wer in Düsseldorf ist, auch miteinander trainiert. Gut, wir wissen jetzt, dass das für Christine die letzten Deutschen sein werden. Ja, ist natürlich auch nochmal eine ganz emotionale Geschichte. Aber ja, ich muss sagen, also wir hatten den Valle ja mal hier im Podcast, ne? Und dann hat er mal Rossi und mich trainieren sehen. Und ich werde das auch nie vergessen, wie Valle gesagt hat, bei Rossi sah es ganz gut aus. Ja, also insofern ganz, ganz spannende Sache. Also ich würde trotzdem Sabine und Dimitri favorisiert sehen. Aber ist natürlich trotzdem so, wenn man das mal sieht, die Herangehensweise, eine tolle Geschichte.
Ja, Trash-Talk kann der Valle, da bin ich mir sicher, dass er da ein paar Brocken rüberwirft dann. Das wäre sicher witzig. Ja, Sabine, ganz kurz vielleicht noch zu deinen Ambitionen. Das letztes Jahr hast du verletzungsbedingt absagen müssen. Das Jahr davor hattest du damals
gespielt.
Nein, letztes Jahr hast du nicht gespielt.
Doch, letztes Jahr habe ich garantiert gespielt. Das Jahr davor habe ich verletzungsbedingt.
Nein, abgesagt. Letztes Jahr hast du. Nein. Das erste Jahr hast du gespielt, hast du im Finale gegen Annette verloren.
Das war
ohne Anti noch damals, oder?
Nein, ohne Anti habe ich gegen Annette im Finale gewonnen. Mit Anti habe ich gegen Annette im Finale verloren.
Warte mal. Ich will dir nicht widersprechen, aber ich hab immer recht. Ich habe immer recht.
Diesmal hast du nicht recht, sorry.
2024 hast du nicht mitgespielt.
Ja, habe ich die Doppel mit Katrin Mühlbach gewonnen, ja?
Und ja, okay, du hast recht, stimmt. Dann hast du in der ersten Ausgabe in Erfurt hast du gefehlt.
Da habe ich gefehlt, ja.
So. Hab zwar nicht recht, aber ich würde es gerne so drehen,
dass ich
recht
habe.
Na gut, dann stelle ich meine Frage anders. Dann hast du ja noch eine Rechnung offen vom letzten Jahr hast du noch eine Rechnung offen, als du gegen Annette im Finale mit dem Anti schon verloren hast. Das heißt, dir fehlt noch der erste DM-Titel mit dem Anti. So, das ist dein Ziel sicher, oder?
Klar, so ein deutscher Meistertitel im Einzel ist immer schön und wäre auch schön, den irgendwann mal mit dem Glanti zu gewinnen, so dass man mit zwei verschiedenen Spielsystemen deutscher Meister geworden ist. Aber ich gehe davon aus, dass es nicht meine letzte Chance ist und ich auch noch das ein oder andere Mal bei den Deutschen einlaufen werde. Von daher mache ich mir da jetzt nicht zu viel Druck.
Genau. Und man muss sagen, es wird auch wieder ein extrem gutes Teilnehmer- und Teilnehmerinnenfeld auch geben dieses Mal. Ich denke, also auch bei euch, aber vor allem auch bei den Herren, glaube ich, das Beste seit Jahren, wo beinahe alle mitspielen, stand jetzt. Kann natürlich immer noch was passieren, aber gehen wir mal nicht von aus. Und ja, Richard, was können wir noch zu den Finals sagen?
Ja, also vielleicht einfach nochmal so, wir haben natürlich hinter den Kulissen sowohl mit den Mädels als auch mit den Jungs gesprochen, dass es für uns natürlich in Deutschland gar nicht mehr so viele Turniere gibt, die wir auf dieses, ich sag mal, nächsthöhere Stufe probieren wollen zu heben. Natürlich haben wir ein paar Feeder, wir haben das Champion, aber es ist tatsächlich deutlich schwieriger als früher, ich sag mal, eine WM oder EM zu haben. Und deswegen ist schon, wir haben uns jetzt auch bei der WM nochmal auch mit unseren japanischen Freunden zusammengesetzt, was für ein Happening am Ende die Japan Closed sind. Also die sind ein echtes absolutes Highlight. Und ja, das ist tatsächlich bei den Deutschen in den letzten Jahren nicht immer so gewesen. Jetzt in der Gesamtstruktur, ja, Sabine ist ja wirklich auch jemand gewesen, der die Deutschen immer hochgehalten hat. Und dass diese Grundidee, die Sabine vorlebt, dass man das quasi implementieren kann wieder bei vielen Spielern und gleichzeitig es eben schafft, eine deutsche Meisterschaft mit so einem Augenschielen, wie es eben in Japan ist, darzustellen. Deswegen, also ich bin sicher, dieses Jahr wird es ein sehr, sehr gutes Feld, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Und ich glaube, dass wir und hoffe, dass wir das eben so ein bisschen weiterentwickeln können. Weil die Idee dahinter, die Finals, das finde ich schon nach wie vor stark. Übrigens, das hat jetzt damit nichts zu tun, aber es kam mir gerade, George Martin, hat Game of Thrones geschrieben. Nicht der andere, den ich da.
Sind da nicht noch zwei Buchstaben irgendwie
zwischen? Ich bin schon eine halbe Stunde beschäftigt, oder?
George R.R. oder so heißt er nicht irgendwie so?
Weil Noah, jetzt guck mal hier. Und wer, was hat Noah Gordon geschrieben?
Weiß ich nicht.
Der Medikus. Ach, und irgendwie scheint da meine Synapse durcheinander gekommen zu sein. Und das hat mich tatsächlich beschäftigt jetzt. Das wollte ich
ja, das ist gut. Weißt du auch noch, wann die Finals denn sind? Die Lotto Thüringen TT Finals.
Du meinst die Finals, von denen wir jetzt noch gar nicht viel gesprochen haben?
Genau. Wann sind die?
Ja. Also sind die nicht im Juni? Sag mir nochmal genau, wann sie im Juni sind.
Also 4. bis 7. Juni. Der Hinweis natürlich, es gibt ein umfangreiches Rahmenprogramm. Es gibt auch wieder U15, U19, wird live gestreamt, wieder kommentiert, unter anderem mit Alex Kaufmann. Die Senioren spielen, die Leistungsklassen sind am Start. Ja, es gibt, ich glaube, Marty Supreme wird gezeigt. Wir machen auch, glaube ich, ein kleines Bühnending mit Timo. Ich weiß nicht, ob wir das als Live-Podcast dann hier noch einspielen, weil das hatten wir ja auch schon zumindest, was den Kinofilm betrifft. Und ja, alle, die an dem Wochenende noch nichts vorhaben, kommt vorbei. Es ist viel mehr geboten als jetzt nur Damen und Herren Spitzentischtennis. Tickets gibt's auf tt-finals.de. Natürlich nicht vergessen, den Aktionscode WinterErfurt zu verwenden, um noch 10% Rabatt auf die Tickets zu kriegen. Habt ihr sicher schon auf ihrem Social Media Kanal gesehen. Und Sabine, wir sind noch nicht ganz am Ende, aber wir müssen das vielleicht jetzt als Schnellantwortrunde machen, weil wir haben natürlich noch zahlreiche User-Hörer-Fragen bekommen an dich, die wir bei Instagram gestern gefragt haben. Da konnte ich jetzt auch nicht alle mit reinnehmen. Aber ich würde die jetzt mal stellen und mit der Bitte um relativ kurze Antwort. Ich glaube, die meisten kannst du auch relativ zügig beantworten. Die erste vielleicht nicht, aber wir probieren es mal von Finlay Gödelke. Wieso genau du zum Anti gekommen bist und nicht zum Beispiel zur Noppe?
Die geht sogar halbwegs schnell zu beantworten. Ich hatte erst an lange Noppe gedacht, hatte ja dann Hermann angerufen oder denkt, dass das eine Schnapsidee ist oder nicht. Und da hat er eben, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, gesagt, wäre eine sehr mutige Entscheidung, aber er glaubt, dass ich das schaffen könnte, aber er würde mir dann zum Santi raten und nicht zur langen Noppe. Ist zwar erstmal wahrscheinlich schwieriger zu lernen, aber wenn man den Glanti dann beherrscht, dann ist er einfach nochmal ein bisschen gefährlicher, auch weil die Gegner lange Noppe nochmal ein bisschen besser kennen, auch einfach schon von Abwehrspielern, da gibt's ein paar mehr, die lange Noppe am Tisch spielen, als jetzt ein Glanti, so dass damit einfach klar war, dann wird's der Glanti und nicht die lange Noppe.
Gut, Joachim D., Grüße gehen raus, war hier auch schon zu Gast. Wie siehst du eure Chancen im Mixed, auch auf Dima und dich angespielt? Hast du, glaube ich, gerade gar nicht gesagt, dass wir drüber gesprochen haben.
Ich weiß nicht, wer sonst noch so gemeldet hat, aber egal, wer gemeldet hat, ich glaube, wir werden ein gutes Mix bilden und haben sicherlich Chancen auf den Titel.
Sehr gut. Daniel Meyer fragt, was du benutzt, um deinen Glanti zu reinigen bzw. glatt zu halten.
Pro Anti-Clean von der Materialspezialist.
Da gibt's sogar extra Anti-Reinigungsmittel. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Andreas van Basthorst, hast du verschiedene Antibeläge ausprobiert?
Nein, ich habe ganz am Anfang mal kurz eine Woche oder so einen anderen gespielt und dann aber den neuen Dr. Neubauer ABS 3 Pro, der kam da gerade raus, den hat Luca gespielt und Carlos auch, dann habe ich mir denselben geholt.
Sehr gut. Vielleicht auch ganz kurz, Luca Foto für die, die zwei Tischtennis spielen, aber sich mit Material nicht so ganz gut auskennen. Was ist der Unterschied zwischen einem Glanti und Anti und trinkst du guten Espresso? Und war noch die Zusatzfrage. Ich weiß nicht, wo da der Zusammenhang ist, aber
Also Espresso trinke ich tatsächlich keinen, weil ich aus irgendeinem Grund den Kaffeegeschmack überhaupt nicht mag. Also ich trinke gar keinen Kaffee. Unterschied zwischen Anti und Glanti. Ich habe jetzt nie einen Anti gespielt, aber ein Anti hat ein bisschen Rest Grip, wodurch man auf ja harmlose leere Bälle selber ein bisschen mehr machen kann und auch ein bisschen mehr angreifen kann. Aber Bälle, die mit Spin kommen, die kann man natürlich auch mit Unterschnitt gut zurückspielen, aber die Schnittumkehr ist weniger, so dass Bälle mit viel Qualität nicht ganz so gefährlich zurückkommen wie mit einem Glanti.
KKT93 fragt, wie lange spielt man oder spielst du den Anti, bis du ihn wechselst?
Tatsächlich nur so 1,5 Wochen.
Ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 fragt, wie viele Stunden trainierst du die Woche? Wenn du normal im Training bist, würde ich jetzt mal sagen.
Wenn ich normal im Training bin, wahrscheinlich so 25 Stunden Tischtennis und dann halt noch ein bisschen Ausdauer, Stabi und so weiter.
Ist okay. Und die letzte Frage von Senja89, kannst du dir vorstellen, ich glaube, die Antwort kenne ich, wieder auf einen normalen Belag auf der Rückhand zurückzuwechseln?
Vorerst nicht und ich vermute auch nie wieder.
Und dann habe ich noch eine Frage an Richard, die stelle ich jetzt. Wenn Sabine auch mal so einen 10-tägigen Crashkurs im Anti-Spielen anbieten würde, wie es Hermann bei ihr gemacht hat, würden wir beide dann da teilnehmen?
Also tatsächlich gibt es...
Rückhand ist ja auch so ein Thema bei dir, wollte ich gerade sagen.
Ja, also es gibt lauter werdende Stimmen aus dem Kreis der Nationalmannschaft, die immer wieder mal bei Sabine sich erkundigen, gib mir doch mal ein Anti, ich möchte das ausprobieren. Und auf dem niedrigen Niveau, auf dem ich mich bewege, kriege ich, oder niedrigeren, deutlich niedrigeren Niveau, kriege ich auch immer wieder diese Tipps, mach's wie Sabine.
Genau. Ich spiele jetzt die Audio-Nachricht nicht vor von Hermann. Da hat er übrigens auch, ich hatte ihn auch gefragt, ob das dann kopierbar ist, auch für andere. Und das kopierbar ist es natürlich immer, ob es dann funktioniert, ist was anderes. Aber er hat auch gesagt, was ich auch ganz interessant fand, dass es wirklich auch für jeden lohnt, das auszuprobieren, auch unabhängig davon, ob es vielleicht funktioniert oder nicht, weil man auch selber ein besseres Verständnis für den Belag entwickelt, wenn man gegen ihn spielt. Ja, also das fand ich auch ganz, ganz interessant. Ich bin auch so jemand, der Gegenmaterial nicht so gut spielt. Vielleicht klebe ich mir dann auch mal einen drauf und dann weiß ich, wie die Sache läuft. Ich glaube jetzt nicht, dass andere jetzt den Klanti nur draufkleben, um dann gegen Sabine zu gewinnen, um das Spiel zu verstehen. Aber ja, ich möchte mich bedanken, Sabine. Das war wirklich eine sehr lange Folge heute, aber es ist auch einfach spannend, was du da geleistet hast. Leistest. Das ist sensationell und ich glaube, du bist auch überhäuft von Medienanfragen und so weiter und so fort. Das hat wirklich auch hohe Wellen geschlagen.
Ping-Pong, Krause kann ich ja nicht Nein sagen.
Das stimmt und das macht ja auch immer Riesenspaß mit uns. Deswegen, Richard hat einmal mehr so ein bisschen Buße getan, war auch sehr, sehr offen und ehrlich. Und ja, ich glaube, wir sind alle gespannt, was da noch passiert und freuen uns erstmal dann auch auf die Finals in Erfurt. Du hast jetzt auch noch die Playoff-Finals. 4. bis 7. Juni, tt-finals.de. Du hast auch noch das Playoff-Finale gegen TTC Berlin Eastside vor der Brust. Da auch alles Gute für Dachau, glaube ich, Dachau-Querstrich. Schwabhausen, ja, früher, also ich wollte sagen, der erste Titel wahrscheinlich wäre das dann auch.
Das erste Finale für uns.
Ja, das ist immer. Und das alles dank der Klanti-Magierin.
Da haben noch viele andere Beitrag zu geleistet, dass wir da im Finale stehen.
Ja, auf jeden Fall, das steht noch an. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank an euch und natürlich an alle, die uns mal wieder ertragen haben, fast 90 Minuten. Ciao, ciao.
Tschüss, ciao.